Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Maike Albart.
Die Menschen seien die radikalsten aller sozialen Wesen, erfährt man aus dem Buch des Evolutionsbiologen Kurt Kottruschall. Worum es dem Forscher grundsätzlich geht, verrät der Titel: Mensch, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen, heißt sein Abriss. Kurt Kottruschall ist jetzt in der Lesart zu Gast und sitzt im Studio in Wien. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag nach Berlin.
Da Sie sich nun ausgerechnet als Evolutionsbiologe mit dem Menschen beschäftigen, wie ist es denn mit dem Menschen? Ist er eigentlich doch nur so eine Art weiter ausgebildetes Tier?
Ich möchte fast sagen, wer soll sich sonst mit Menschen beschäftigen, wenn nicht Evolutionsbiologen? Viele Richtungen beschäftigen sich mit Mensch, die sogenannten Humanwissenschaften, aber die verwenden vor allem einen menschlichen Spiegel. Das Problem ist, dass man sie in diesem Spiegel eigentlich nicht wirklich erkennen kann. Das heißt, was Evolutionsbiologen oder Biologen allgemein machen, ist, sie pflegen den vergleichenden Ansatz. Das heißt, wir extrahieren aus dem Artvergleich Prinzipien des Verhaltens, der Evolution, der Funktion, etc. Und die gelten natürlich auch für Mensch. Das heißt, Menschen stehen selbstverständlich mit beiden Füßen in der Evolution. Wir sind evolutionär gewordene Wesen. Allerdings habe ich mit der Idee, dass wir doch nur eine von vielen Arten von Tieren auf dieser Welt sind, keine große Freude, weil das wird weder den anderen Tieren noch uns gerecht. Wir haben unsere Alleinstellungsmerkmale, wenn die auch nicht so zahlreich sind, wie wir früher glaubten. Wir sind die einzigen wirklich reflektierenden Wesen. Wir sind die einzigen, die eine derart hochentwickelte, komplexe Symbolsprache verwenden. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil wir so ein großes Gehirn haben, weil wir diese Symbolsprache entwickelt haben, sind wir auch die komplexesten aller sozialen Wesen. Und das könnte ich auch durchaus belegen und tue es im Buch auch.
Es gibt ja in der Philosophiegeschichte auch schon immer Überlegungen dazu. Zum Beispiel bei Augustinus, erinnere ich mich, heißt es doch, dass ein Mensch ist durch Sprache. Sie haben jetzt schon andere Momente auch angerissen. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären? In welchem Moment setzt dann evolutionsgeschichtlich das Menschsein ein für Sie?
Das kann man nicht so hart sagen, weil sozusagen der Sprung zu einer entwickelten Symbolsprache vermutlich nicht von heute auf morgen gegangen ist, sondern doch ein paar Jahre oder Jahrtausende gebraucht haben wird. Aber wenn man sich nur die Entwicklung der Hirngrößen anschaut, dann kommt man darauf, dass etwa mit dem Zeitpunkt, ab dem auch die Paläontologen die Entstehung des Homo sapiens sapiens ansetzen, vor ungefähr 300.000 Jahren, dass da wirklich die Gehirngröße beginnt zu explodieren. Das heißt, es liegt nahe anzunehmen, dass das der Zeitpunkt war, in dem wir begannen, über uns zu sprechen, uns Gedanken zu machen, wer wir sind, woher wir kommen, spirituelle Wesen wurden und auch an der Umwelt interessierte Wesen. Letztlich ist ja die moderne Naturwissenschaft auch eine Art, sich die Welt zu erklären.
Stecken wir denn eigentlich immer noch in einem Domestizierungsprojekt? Davon ist ja bei Ihnen auch die Rede.
Das ist eine heikle Geschichte. Also in der Menschwerdung geht es sicher um eine Vergrößerung des Gehirns, um ein Tuning der Gehirnfunktion. Wir haben ja nicht nur im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, die 400 Kubikzentimeter Gehirnmasse, Volumen haben, haben wir an die 1250 Kubikzentimeter, sondern unser Gehirn ist auch wesentlich aktiver, ist genetisch etwas anders aufgestellt. Das heißt, wir fahren sowas wie mit einem Formel 1 Gehirn durch die Gegend, während unsere Verwandten immer noch mit dem Volkswagen Standardmotor durch die Gegend tuckern. Also das sind die Unterschiede und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ob wir immer noch zu tun haben mit dem Domestizierungsprojekt?
Ja. Die Frage habe ich deswegen vergessen, weil ich am liebsten ausgewichen wäre, weil die Idee der Selbstdomestikation des Menschen, die ist ja schon älter, die stammt im Wesentlichen auch von Konrad Lorenz, basierend auf die Ideen von Arnold Gehlen, Mensch als Mängelwesen und so. Und davon sprechen wir heute nicht mehr. Konrad Lorenz meinte noch, zum Beispiel in seinem ziemlich unseligen Machwerk, Die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit von 1973, da meinte er noch, dass das Leben als Zivilisationsmensch dazu führen würde, dass die zu einer genetischen und auch sozialen Verlotterung führen würden. Und auf diesem Dampfer sind wir heute nicht mehr.
Auch also ein Niedergang nicht, mit allem.
Ja, also das ist auch fachlich nicht haltbar. Wir sehen ja heute auch domestizierte Tiere nicht als degenerierte Version ihrer wilden Verwandten, sondern als ein Leben mit Menschen angepasste. Was hat es mit der neuen Selbstdomestikation auf sich? Das ist ein Konzept, das von Brian Hare und von anderen kommt in den letzten Jahren. Die haben unter anderem gesehen, dass die Schimpansen nördlich und südlich des Kongos, die Bonobos und die echten Schimpansen, völlig andere soziale Organisation haben, während die Bonobos sehr nett miteinander umgehen, sozusagen auf soziale und sexuelle Kompetenz setzen, sind die Schimpansen nördlich des Kongo, obwohl sie nahe verwandt sind, Gewaltherrscher. Warum dieser Unterschied? Auf guten theoretischen und Wissensgrund hat man gemeint, Bonobos hätten sich selbst domestiziert. Das heißt, es gab einen starken Selektionsdruck auf nett und zuvorkommend sein. Denn Männchen, die es nicht waren, haben bei den Weibchen nichts erreicht. Und das ist eine Idee, die kann man tatsächlich auf Menschen vorsichtig versuchen umzulegen, denn seit der Altsteinzeit sind unsere Gesellschaften wesentlich komplexer geworden und es liegt nahe, dass die soziale Kompetenz, die geistige Leistungsfähigkeit, das gut miteinander umgehen, das Kooperieren ziemlich unter Selektionsdruck stand, auch von Seiten der Partnerwahl her. Also das ist alles sehr plausibel und es ist gar nicht weit hergeholt, dass wir uns heute als selbstdomestizierte Version unserer altsteinzeitlichen Vorfahren betrachten. Das hat entsprechende Konsequenzen auch und nicht nur positive. Also gruppenintern sind wir netter geworden, aber nicht unbedingt netter zwischen den Gruppen oder zu Fremden.
Gibt es denn Universalien, die alle Menschen teilen?
Jede Menge. Da gibt es instinktive Komponenten, etwa wie wir unsere Emotionen ausdrücken. Das machen alle Menschen auf der Welt gleich. Dann gibt es dieses alte soziobiologische Erbe, zum Beispiel das Streben nach Macht und Einfluss liegt in der Sexualität begründet. Auch das werden wir nicht los. Und die ganz schlimme Xenophobie. Ne? Da kamen Biologen in Verruf, weil sie gesagt haben, die Skepsis gegenüber Fremden sei in den Genen und wir müssen, und das stimmt ja alles nicht. Ne? Was wirklich angelegt ist in uns, ist ein reges Interesse am Fremden, nicht immer nur freundlich, aber ein reges Interesse zunächst. Und ob das jetzt in freundliche Gastfreundschaft oder in skeptische Abwehr bis in Gewalt geht, das hängt sehr vom sozialen Kontext ab und vom gesellschaftlichen Kontext ab. Und so ist es mit den meisten dieser Universalien. Also zu glauben, die Universalien versklaven uns, machen uns zu biologischen Automaten, wäre ein völlig falsches Konzept. Im Gegenteil, wir sind Menschen, wir haben unsere Ausstattung mitbekommen. Die macht uns allerdings derart flexibel, derart reiche Ausbildung von kulturellen Unterschieden erlaubt hat, dass manchmal der Blick auf den Wald vor lauter Bäumen verloren geht. Ne?
Woher wir als Menschheit kommen und wer wir sind, das haben wir jetzt schon im Gespräch mit Kurt Kortruschall umrissen. An welchem Punkt, würden Sie sagen, sind wir denn jetzt inzwischen angelangt, evolutionsbiologisch?
Naja gut, unter den anderen Tieren sind wir die kognitiven Spezialisten geworden, da besteht kein Zweifel. Und wenn man extrapolieren würde, wie es in den nächsten paar tausend Jahren weitergeht, könnte man vielleicht annehmen, dass wir in 5000 Jahren, so es uns dann noch gibt, ein Gehirn von ungefähr 1500 Kubikzentimeter mit uns herumschleppen. Zweifel sind allerdings angebracht, weil jetzt bereits die hohe Leistungsfähigkeit des Gehirns offenbar mit einer hohen Fehleranfälligkeit und mit einer hohen Störungsanfälligkeit erkauft wird. Wenn Kinder und wenn Erwachsene nicht in optimalen sozialen Settings leben, dann neigt dieses Gehirn sehr zur Ausbildung von einer unglaublichen Zahl von mentalen Störungen. Und das sehen wir ja heute, nicht? Mit den Angststörungen, mit den Essstörungen. Kaum einer von uns kommt durchs Leben, ohne einmal in so ein Problem reingefallen zu sein. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass wir schon sehr, sehr hochgetunte Gehirne haben. Und also wenn man sich überhaupt Gedanken macht, werden die Menschen vielleicht in 10.000 oder in 100.000 Jahren, wenn es uns dann noch gibt, völlig andere Entwicklungen gemacht haben, dann sind Zweifel angebracht, weil aus Spezialisierungen kommt evolutionär nie etwas Neues, sondern die spezialisierte Arten sterben immer irgendwann einmal aus. Und so wird es uns, so leid es mir tut, auch gehen. Ich hoffe natürlich, dass es noch eine Zeit lang dahin geht. Die spannende Frage momentan ist ja aber, wie kommen wir mit unseren typisch menschlichen Inventaren, Universalien, an sozialen Erwartungen, an Erwartungen an unsere Umwelt zurecht in einer Welt, die zunehmend dominiert ist von einer ungeheuren Rasanz der Entwicklung von technologischen Neuerungen.
Da würde würde ich gerne einhaken, denn gerade in diesem Zusammenhang scheint sich ja im Moment sehr, sehr viel zu ändern. Haben neue Technologien, zum Beispiel das Smartphone, denn eine Auswirkung auch auf die Evolution möglicherweise?
Naja, neue Technologien haben zunächst immer eine starke Auswirkung auf gesellschaftliche Strukturen und Organisationen. Die Frage ist immer, werden neue Technologien zum Wohle von Mensch und Biosphäre verwendet werden? Und das hätten wir ja im Moment ganz dringend nötig. Oder wird es so sein, wie so oft in der Geschichte vorher, dass neue Technologien von den Mächtigen monopolisiert werden und dass es einer ganz kleinen Schicht von Vermögenden und natürlich von Wissenden, von denen werden die sich den Nutzen dieser Technologien unter den Nagel reißen und versuchen, ihre Herrschaft zu sichern. Also momentan gibt es keinen großen Grund, allzu optimistisch zu sein. Die einzige Chance, die wir haben, uns dagegen zu wehren, ist, hemmungslos auf Bildung zu setzen, und zwar weltweit. Und zweitens, ein ganz, ganz starkes Auge darauf zu haben, dass unsere demokratischen Strukturen nicht den Bach runtergehen. Und auch dafür gibt es ja weltweit immer wieder Anzeichen im Moment.
Ich möchte noch mal einhaken bei dem Begriff des Wandels der Biosphäre. Was heißt das denn evolutionär für den Menschen, wenn sich die Umwelt so verwandelt? Kann er sich vielleicht sogar anpassen?
Na Gott, diese Frage hat zwei Komponenten. Erstens haben wir die biologischen Mechanismen der Anpassung, und da halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die in gewissen Bereichen erfolgt, dass wir uns an eine wärmere Umgebung anpassen etc. Nicht ganz ohne Brösel sozusagen. Allerdings, was die Veränderung der Biosphäre betrifft, den Klimawandel, vor allem das Aussterben der Arten, was ja sozusagen unsere ganze Lebensgrundlage verändert, wir können auf die Fülle dieser Veränderungen nicht mit biologischer Anpassung, also mit evolutiven Anpassungen reagieren, das wird nicht funktionieren. Die Veränderungen gehen zu rasch vonstatten. Jetzt gibt es Leute, die natürlich Technologiefantasien haben. Ach, das, die jetzigen Probleme, das macht ja überhaupt nichts. Wenn die Zeit kommt, dann werden sich Leute schon technische Lösungen einfallen lassen. Also man setzt auf technische Lösungen für letztlich durch menschliches Verhalten verursachte Probleme. Und das ist natürlich extrem gefährlich und extrem kurzsichtig. Das heißt, es wird uns schon nichts anderes übrig bleiben, als den mühsamen Weg zu gehen und das eigene Leben und das Leben auf der Welt so zu ändern, dass wir auch unseren Enkeln eine Biosphäre hinterlassen, in der sie leben können und auch wollen.
Als Geisteswissenschaftlerin staune ich ein bisschen, Herr Kottruschall, über Ihre doch sehr unbekümmerte Art, sehr viel in den Blick zu nehmen. Also von der Entstehung des Menschen über Geschlechterverhältnisse bis zum Klimawandel. Was nützt es uns, mehr zu wissen über unsere evolutionsgeschichtlichen Wurzeln?
Darin liegt unsere einzige Chance, die momentane Krise zu bewältigen. Also mit den Menschenbildern, die die Geisteswissenschaftler geliefert haben, die Philosophie der letzten 3000 Jahre hatte letztlich im Kern ein einziges zentrales Programm, die abendländische Philosophie, nämlich den Menschen zu transzendieren, von Natur zum Geisteswesen zu machen und uns von Tieren und Natur zu emanzipieren. Und das ist eigentlich profund schiefgegangen. Dass wir Geisteswesen sind, das sei ja nicht bestritten. Aber unsere Natur zu vergessen, hat uns unter anderem diese Probleme gebracht. Warum traue ich mir heute das zu, zumindest in Überschriften eine Synthese zu wagen? Ganz einfach, weil die Wissensfortschritte der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte, aber auch der letzten 2 bis 3 Jahre enorm waren. Also der Fortschritt geht so rasch vonstatten, dass man gar nicht mehr mitkommt. Und ich wäre auch der Letzte, der sagt, das ist die Wahrheit, um Gottes Willen. Also der ganze Mensch zwischen 2 Buchdeckeln, das ist ein bisschen größenwahnsinnig, das weiß ich schon. Aber versuchen sollte man es, ein bisschen über den Zaun zu schauen und synthetisch zu arbeiten. Das wird heute auf den Unis nicht mehr honoriert, und darum ist man mit so einem seltsamen Buch wie das, was ich gerade geschrieben habe, ziemlich allein auf weiter Flur. Aber dennoch finde ich, dass es wert war, es zu versuchen. Mal sehen, was die Leute so sagen drüber. Ne?
Vielen herzlichen Dank. Man kann sich einen Überblick verschaffen über das, was der Mensch ist, in dem neuen Buch von Kurt Kottruschall. Mensch, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen, heißt es. Es liegt vor im Brandstätter Verlag, 316 Seiten für 25 €. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch.